You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above-and-beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20, code pod20, for 20% off your first product.
88% of the work week is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly, enterprise ready AI.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres politischen Podcasts Reden wir über Thüringen. Unser heutiger Gast ist Dorothea Marx, die mit erstem Vornamen Ulrike heißt und von ihren Freunden Dorle genannt wird. Stimmt?
Ja, stimmt.
Ehemalige Landtagsvizepräsidentin und auch ehemalige parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion. Und im Landtag waren sie auch Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses. Sie sind in München geboren, in Hessen aufgewachsen und seit 1998 Rechtsanwältin in Sondershausen.
Ja, beziehungsweise jetzt inzwischen in Erfurt. Aber ich habe schon 1992 meinen ersten Wohnsitz hier bezogen, weil ich ja damals dann meinen Mann kennengelernt hatte. Mein Thüringer Mann.
Okay. Von 1990 bis 1998 waren Sie Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2009 bis zu diesem Jahr Mitglied des Thüringer Landtags. Und mit 16 sind Sie schon in die SPD eingetreten.
Genau.
Sie sind verheiratet und Mutter von 2 Töchtern. Und heute mit mir im Studio ist meine Kollegin Elena Vogel. Sie ist wie ich landespolitische Reporterin bei Funke in Thüringen. Und zu uns gehören die Zeitungen Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung und Thüringische Landeszeitung. Mein Name ist Elmar Otto.
Ja.
Und jetzt geht's los.
Hallo Elmar. Hallo Frau Marx, auch von mir. Wie geht's Ihnen eigentlich? Was machen Sie gerade?
Naja, ich gucke mir das so von der Seite an, aber nicht ganz von der Seite, weil ich natürlich auch Kontakt habe zu meiner Fraktion und bin jetzt mal sehr gespannt, wie das wie die Mitgliederbefragung ausgeht und ob das jetzt tatsächlich zu dieser Brombeere kommen wird.
Das heißt, Sie haben viel Freizeit?
Jein, weil ich natürlich auch alle möglichen Ehrenämter habe und eigentlich, wenn ich mal nicht im Landtag bin, rufen die mich immer gleich an und sagen, kannst du noch mal kommen, weil wir hätten noch mal das und das mit dir zu besprechen. Geschäftsordnungsfragen und all diese Dinge, um meine Nachfolgerin, die Janine Merz im Amt, auch ein bisschen zu unterstützen.
Ihnen geht's gut?
Ja.
Haben Sie gerade gesagt, der SPD eher weniger.
Ja, aber das war ja sozusagen mit Ansage. Das hat man im Wahlkampf schon gemerkt und mich haben immer alle gefragt, warum bist du so fröhlich? Und weil, dann habe ich immer gesagt, na, weil ich eigentlich auch befürchtet hatte, dass wir möglicherweise ganz rausfliegen könnten. Weil also es war eben, wenn man so Wahlkampf gemacht hat, Straßenwahlkampf, war es ja doch offensichtlich, dass die Leute uns zwar irgendwie nicht so richtig gehasst haben, aber eben auch nicht unbedingt wählen wollten. Die haben immer gesagt, ja, SPD eigentlich in Ordnung, aber sie sind ja inzwischen nicht mehr für den Frieden, ne? Und andere haben gesagt, ja, mit der Migration, und das waren also auch sehr schwierige Debatten. Und dann habe ich immer gesagt, sie müssen uns aber trotzdem wählen, sonst fliegen wir raus. Nee, sie sind doch sowieso drin. Und habe ich gesagt, sowieso drin gibt es nicht in der Demokratie, aber.
Das heißt, der Wiedereinzug hat Sie schon glücklich
gemacht, ja,
auch wenn Sie persönlich jetzt nicht
mehr. Nee, das war ja, das ist doch nicht das Wesentliche, ob man da persönlich mit reinrückt, aber ich ich sage mal, ich hatte mir da schon Sorgen gemacht, weil ich war ja parlamentarische Geschäftsführerin zum Schluss und dann so eine Etage abwickeln, also die Mitarbeitenden, so wie das jetzt die Grünen leider müssen, das ist dann schon sehr hart. Also für Abgeordnete, denke ich, ist das normale Geschäft und das ist die Regel, dass wir in einer Demokratie leben und das heißt, man wird gewählt oder eben auch nicht, aber da hängt ja eben noch was dran.
Werfen wir mal einen Blick auf die Zahlen, weil Sie gesagt haben, wir haben es also knapp noch geschafft. 6,1% haben Sie erreicht jetzt bei der Landtagswahl in diesem Jahr. Vor 5 Jahren waren es noch 8,2%, vor 10 Jahren waren es noch 12,4% und 2009 waren es 18,5%. Wie erklären Sie sich diesen Abwärtstrend? Man kann das ja nicht damals, hat ja zum Beispiel die Migrationsdebatte noch gar nicht so eine Rolle gespielt. Mhm. Damals gab es noch keine Kriege in der Welt, zumindest nicht die, von denen wir jetzt heute sprechen. Wie erklären sich das, dass die SPD so enorm an Rückhalt verloren hat in Thüringen?
Naja, wir waren ja immer nur der kleinere Partner in irgendwelchen Koalitionen. Und dann ist es so, also ich sage mal, die SPD, die wird so ein bisschen wie so eine Fußbodenheizung wahrgenommen. Die ist da, die sorgt dafür, dass die Leute nicht bis 80 arbeiten müssen, dass die Renten einigermaßen gut funktionieren. Und die Leute können sich auch nicht vorstellen, dass wir nicht da sind. Aber wir erzeugen irgendwie keine Leidenschaft mit unserer normalen Arbeit. Und dann wurden halt in den letzten 10, 15 Jahren wurden auch, sag mal, neue Themen eben auch durch neuere Parteien aufgenommen. Also die ganze Debatte eben um Umwelt, Klima, das ist halt ein Thema der Grünen. Da ist die SPD erst relativ spät eingestiegen. Dann hat schon relativ früh diese Wertedebatte eingesetzt und durchaus auch das Thema Migration, Angst vor Überfremdung, diese ganze Debatte in der CDU auch immer, die jetzt leider auch erfolgreich gewesen ist.
Wir haben gerade ein Klingeln gehört hier im Studio und ich glaube, mein Kollege hat vergessen.
War ich nicht in der Lage, mein Handy auf Flugmodus zu machen, dann schaue ich doch gleich mal.
Gucken wir mal ganz kurz.
So, aber es geht weiter, genau. Und was ich Sie noch fragen wollte, sorry Elena, mit diesem Ergebnis sind Sie da als Regierungspartei nicht eindeutig abgewählt worden?
Ja, das kann man so sehen, aber die Frage ist dann halt, was passiert dann? Und ich meine, ich kann nur mal daran erinnern, dass die Grünen vor 5 Jahren wirklich mit sehr viel weniger Stimmen über die 5% gekommen sind. Und da hat diese Frage niemand gestellt.
Hat die SPD es vielleicht irgendwie nicht geschafft oder versäumt, eigene Themen für sich zu gewinnen? Oder
nee, also ich würde mal sagen, wir haben unsere Themen schon gespielt. Und
ich weiß übrigens nicht, Elena, damit das mal klar ist.
Oh.
Wir machen weiter und hoffen, dass es nicht nochmal vorkommt.
Dass es nicht klingelt, dann würden wir es orten können.
Genau, wir waren dabei, ob die SPD es versäumt hat, eigene Themenfelder.
Also sagen wir mal, wir sind ja eine alte Partei, die seit 1863 bestimmte Themenschwerpunkte hat. Und es ist ja jetzt modern geworden von anderen oder auch von neueren Parteien, dass man sich quasi nicht Mehrheiten für Inhalte sucht, sondern Inhalte für Mehrheiten. Und wir haben halt klassische Themen, die einmal mehr und einmal weniger so im Fokus stehen. Da kann man sagen, ihr seid altmodisch, ihr müsst euch auch irgendwie ein bisschen weiterentwickeln und auch ein bisschen gehyptere Themen irgendwie spielen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine Stammklientel und haben wir eben auch so Stammthemen wie soziale Sicherheit, Sicherheit im Alter, Bildung für alle, kostenloses Lernen. Und das sind so Evergreens, wo die, ich komme nochmal auf diese Fußbodenheizung zurück, wo die Leute meinen, das gibt's, das ist immer da. Und das wird auch nicht weggehen, wenn wir mal verschwinden und dass wir damit halt auch sehr wenig verknüpft werden.
Finde ich einen ganz schönen Vergleich. Und jetzt mal in die Zukunft geschaut, können Sie Ihrer Partei dann empfehlen, jetzt ein Brombeer-Bündnis einzugehen, wenn Sie sagen, die SPD ist irgendwie da und eine Fußbodenheizung und wird nicht so ernst genommen. Ist da nicht irgendwie wichtiger,
naja,
dass
das
man in der Opposition sich irgendwie nah macht und mal wieder
Ja, aber in der Opposition, kommt? Wie sollen wir uns denn da jetzt gerade einen Namen machen? Und jetzt ist halt die Frage, ne, in so einer Situation, wie wir hier in Thüringen sind, die ist dann eine besondere Situation, weil wir sind ja in Thüringen. Und was ist jetzt für die Partei gut und was ist fürs Land gut? Also wenn wir sagen, wir schämen uns jetzt fürchterlich über dieses Ergebnis und wollen uns erneuern. Wie würde es denn aussehen? Dann würden wir als vollkommen unbedeutende dritte Oppositionspartei in der Mitte zwischen den Linken und der AfD oder weiß ich nicht, ob das Mitte ist oder sonst was, irgendwo zerrieben und hätten eigentlich null Funktion. Für gar nichts würden wir gebraucht, weder für eine Duldung noch sonst was. Also wie wir uns da dann irgendwie wunderbar profilieren sollen, das weiß ich nicht. Und das Zweite ist, irgendwie muss es doch im Land weitergehen. Und ich frage mich halt, ob alle so den Schuss schon so richtig gehört haben. Wir haben eine sehr starke, viel zu starke AfD und wir haben jetzt höchstens, sag ich mal, 5 Jahre Zeit, den Leuten zu beweisen, dass Demokratie besser funktioniert als Diktatur. Und da muss man irgendwie zusammenarbeiten.
Das hätten Sie ja schon in den letzten Legislaturperioden machen können.
Ja, das, also ich würde mal sagen, auch wenn Sie jetzt vielleicht denken, was hat die jetzt für eine Hybris? Also ich habe das meine dazu wirklich auch getan. Ne?
Die SPD allgemein, meine ich. Also wenn das Ihr Anspruch ist, hätte man ja, kann man genauso argumentieren, ja, aber Sie hatten ja auch schon Zeit, das so zu machen.
Ja, aber wie gesagt, also es stimmt um jeden Preis und dass wir uns jetzt bescheiden in die Ecke und weinen sollen, das ist, glaube ich, im Moment nicht zielführend, weil das Land braucht eine demokratische Regierung und wenn wir da jetzt nicht mitmachen, dann haben wir ein echtes Minderheitsbündnis aus CDU und BSW, wobei die beiden in der Abgrenzung zur AfD, unterstelle ich jetzt mal, nicht ganz so zuverlässig wären wie wir. Und dann, das haben auch viele noch vergessen, also BSW und AfD haben zusammen eine Mehrheit hier in diesem Land. Und da sehe ich uns als einfach in der Verantwortung. Und
wobei Frau Wolf ja gesagt hat, würde sie nicht machen, aber ist ja egal.
Ja, also vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz drauf ein. Sorry, Elena. Wenn Sie jetzt das so ausdrücken, klingt das so, als würden Sie das BSW für einen, sag ich mal, doch ein wenig unsicheren Kantonisten halten?
Nein, also es ist einfach so, also ich mag die Katja Wolf sehr. Ich kenne die ja auch aus meiner Zeit im Landtag, schon aus der Zeit, bevor sie Oberbürgermeisterin wurde. Aber ich habe so in den Verhandlungen eben auch Kolleginnen und Kollegen dort erlebt, die komplett neu sind und mit einer gewissen Naivität so an die Sache rangehen. Und also wir haben ja gerade eine Debatte, das wird uns dann auch in der nächsten Plenarwoche ereilen, ne? Diese Frage mit der Besetzung des Vize-Landtagspräsidenten und oder auch noch eines stellvertretenden Verfassungsrichters. Und da merke ich immer, dass so, ja, kann man doch mal, also das Problem, was ich da sehe, ne, also halt einfach, dass man nicht Raubbau quasi einer Verfassung betreiben kann und hat eine Demokratie. Und wenn ich sage, ich will einen AfD-Menschen nicht zum Landtagspräsidenten, dann kann er aus unserer Sicht auch nicht Vize sein. Oder merke ich, dass da, also die tappen zum Beispiel in diese Legalitätsfalle rein, der AfD, wie viele Menschen auch in unserem Land, dass die immer sagen, solange die nicht verboten sind, müssen die doch alles bekommen. Ne? Aber legal ist nicht legitim. Und das sind so schwierige Detaildebatten. Und ich glaube, da sind wir als SPD ganz wichtig, dass wir da mit unserer langen Geschichte,
aber das macht
die nicht immer ruhmreich war, wie Sie schon gesagt haben, wo wir ja hier da immer gerade in Thüringen da vor uns hinschrumpfen, da haben wir dann, glaube ich, einen schärferen Blick drauf. Und der ist, glaube ich, sehr wichtig in dieser Landesregierung jetzt die nächsten 5 Jahre.
Aber was Sie jetzt beschreiben, dann wäre die SPD die einzige Kraft in dieser Landesregierung, sollte sie denn zustande kommen, die so einen Blick darauf hätte, weil auch die CDU sagt ja, die AfD sollte einen Landtagsvizepräsidenten.
Ja, da kämpfen bekommen. Wir ja auch dagegen. Also das sind ja jetzt hinter den Linien auch gerade laufende Auseinandersetzungen. Ne? Also es ist jetzt schon klar, dass die SPD da nicht mitstimmen wird, mit oder ohne Koalition, weil also Leute von der AfD, die als gesichert rechtsextrem nicht nur einfach theoretisch abstrakt gilt, weil das da irgendein böser Herr Kramer vom Verfassungsschutz sich mal ausgedacht hat, sondern die das ja auch in ihrem alltäglichen Leben, auch in Thüringen zeigen, die gehören in solche Funktionen nicht. Und da werden wir nicht mitstimmen. Die werden das dann möglicherweise BSW und CDU auch ohne uns durchsetzen können. Das ist nicht schön. Und das sind so auch die bitteren Pillen, die dazugehören. Ne?
Aber jetzt haben Sie ja schon ganz klar gesagt, dass es Differenzen gibt zwischen CDU, BSW und auch der SPD. Warum nochmal können Sie jetzt Ihrer Partei empfehlen, ein Brombeer-Bündnis?
Naja, weil es wäre ja komisch, wenn wir keine Differenzen hätten, dann könnten wir ja auch eine Partei sein. Also wir haben ja auch versucht an anderen Stellen und durchaus erfolgreich eben Sachen unterzubringen, die also ohne uns in diesem Koalitionsvertrag nicht drin stehen würden. Also wir haben ja gestern den Tag des internationalen Gewaltschutzes gegen Frauen gehabt und wir haben jetzt zum Beispiel die Umsetzung des Istanbul-Abkommens nochmal konkret benannt im Koalitionsvertrag.
Vielleicht können Sie nochmal kurz erklären, was das Istanbul-Abkommen
ist. Der Istanbul-Abkommen, das gewährleistet eben besondere Gewaltschutzmaßnahmen, zu denen sich also die Mitglieder dieses Abkommens verpflichten. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel die Struktur von Frauenhäusern hier erheblich erweitern müssen in Thüringen, aber auch Beratung und eben der Blick überhaupt genommen wird auf die Gewalt gegen Frauen, die ja hier ständig ansteigt.
Und da hat sich aber in den letzten Jahren jetzt auch nicht so viel getan.
Ja, da waren, also wir haben das Ministerium erstmal nicht gehabt, was wir jetzt gerne hätten, solche Sachen ein bisschen voranzubringen. Und da haben wir auch gekämpft, auch im eigenen Laden, wegen zurückgehender Ressourcen. Und dann muss das klar als Landesaufgabe adressiert und dann eben da auch stärker finanziert werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in dem Zusammenhang wollen wir auch den Gleichstellungsausschuss wieder einführen. Und das jetzt, sag ich mal, das sind mal so zwei Themen, wo ich jetzt mal deutlich einfach mich hier mal so weit rauswage, dass ich sage, bei der CDU, wir hätten die bestimmt nicht drinne gestanden und BSW hat nicht dran gedacht. Und Herr Merz, der ja jetzt dann demnächst Kanzler werden will, ist es ja der leider, der vor ein paar Jahren noch gegen die Strafbarkeit der Gewalt in der Ehe gestimmt hat. Deswegen, also wir haben da schon Punkte, wo wir den Unterschied machen. Und das ist, glaube ich, für die Menschen, um die es da geht, immer von Bedeutung.
Sie haben es gerade schon angesprochen, der Koalitionsvertrag steht und die SPD-Mitglieder stimmen darüber ab jetzt. Und rechnen Sie mit einem deutlichen Ergebnis?
Oder? Ja, am Ende denke ich schon. Ich weiß nicht, jetzt fangen ja die Regionalkonferenzen an. Meine in Anführungszeichen von Nordthüringen, die ist jetzt heute Abend um 18 Uhr. Da bin ich sehr gespannt auf die Debatten. Aber ich finde das richtig, dass die Mitglieder darüber abstimmen. Und
welchem Ergebnis rechnen Sie denn?
Ja, also ich denke schon, dass es eine Zustimmung gibt. Also jetzt nicht vielleicht ein Dreiviertel zu ein Viertel, so. Vielleicht sind es auch nur 60%. Aber ich denke schon, dass es auch eine Verantwortung einfach gibt. Und wie gesagt, die Frage, ob man mit 6,1% regiert, hat man den Grünen halt auch nicht gestellt. Nur vor 5 Jahren hätte man ja auch sagen können, erneuert euch in der Opposition. Und die haben auch eine sehr deutliche Handschrift in der Regierung hinterlassen. Und es gibt eben noch andere Themenfelder, die würden da nicht drinnen stehen. Also die Erhaltung der Demokratieprogramme, Weltoffenheit. Und das sind alles Dinge, das macht den Unterschied für Menschen, die dort in dem Bereich arbeiten und sich engagieren.
Aber es gibt auch deutliche Kritik aus den eigenen Reihen.
Ja, auch von mir selber. Also es gibt auch Punkte, die mir auch persönlich wehtun.
Zum Beispiel?
Na, die Migrationsangelegenheit. Ne? Also das ist natürlich krass. Und wir haben uns bemüht, ich war auch in der entsprechenden Verhandlungsgruppe drin, dass wir also den ethisch und moralisch, aber auch, denke ich, juristisch schwer hinnehmbaren Umsteuerungswünsche der Koalitionspartner auf das beschränken, was wir halt wegen des europäischen Asylrechtsabkommens sowieso umsetzen müssen. Aber ich finde es halt.
Also Sie meinen die Schaffung von Abschiebehaftplätzen beispielsweise?
Ja, also das ist einfach absurd. Wir haben Abschiebehaftplätze in Thüringen übrigens rausverhandelt. Da standen nur noch eigene dann drin. Das war der komische Kompromiss, weil für die paar Leute, sag ich mal, die wir in Thüringen irgendwie in Abschiebegewahrsam vielleicht hätten nehmen können, da lohnt sich überhaupt keine Haftplätze. Ich weiß auch gar nicht wo. Also wir bauen ja auch irgendwie seit 10 Jahren, glaube ich, schon erfolglos eine neue Haftanstalt in Chemnitz. Also wir wissen auch gar nicht, wo die hin sollen. Und aber noch viel schlimmer, sag ich mal, jetzt rede ich mal auch als evangelische Christin, also finde ich die Sache mit, dass man jetzt künftig unterscheidet, aber das, wie gesagt, das war schon im Sondierungspapier drin zwischen Leuten ohne Bleibeperspektive. Und da kommt jetzt war ich erstmal die Christin, jetzt kommt die Juristin, ne? Asylrecht ist ein individuelles Grundrecht. Das heißt, ich muss bei jedem einzelnen Menschen prüfen, ob das vorliegt oder nicht. Und wir leben in einem Rechtsstaat. Und für die Prüfung sind also erstmal Behörden zuständige Ämter. Und wenn die dann abgeschlossen sind, dann gibt's Gerichte. Und jetzt weiß ich nicht, wer dann immer von vornherein sagen soll, du kommst aus dem Land Y. Und deswegen stellen wir schon mal von vornherein fest, du bist vermindert erfolgsaussichtig in deinem Asylbegehren und kommst deswegen wirst nicht auf Kommunen verteilt, bekommst unter Umständen weniger Leistung. Also das finde ich, also das, wie man so neudeutsch sagt, macht was mit mir. Also das finde ich schlimm. Ich hoffe da auch ein bisschen auf Assistenz meiner Kirchen. Aber bei denen habe ich jetzt auch schon mit Leuten geredet, die sagen, ja, schön, dass du das schlimm findest. Wir finden das auch schlimm, aber wir finden es trotzdem richtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt alle sind, aber dass ihr trotzdem auch versucht, in dieser Regierung für Menschlichkeit zu sorgen. Ne? Auch in solchen Fragen. Ne?
Die Jusos sagen, die sozialdemokratische Handschrift, die sei noch nicht mal zwischen den Zeilen zu erkennen.
Naja, also das muss ich sagen.
Das ist ja nur das eine. Die sagen auch bildungspolitisch, das sei ein Schritt zurück in die 90er Jahre und die Arbeitnehmerinnenrechte würden geschliffen und überhaupt die Koalition hat keine Mehrheit. Also es gibt also vielfältige Kritik,
ja.
Nicht zuletzt die Parteiführung, die regiert von oben herab.
Naja, aber das ist ja, die sind relativ wenig valide, die Argumente, und das kann man auch relativ schnell eigentlich nachweisen. Also das Erste war ja, damit man auch eine schöne Headline hat für die Medien, Herr Mayer kann nicht rechnen. Ja, das möchte ich mal sagen. Also gerechnet wurde ja schon die ganze Zeit, nämlich seit dem Wahlabend, und dass die Sondierungen abgeschlossen worden sind und es dann einen Beschluss gab, in Koalitionsverhandlungen einzutreten, dann war das ja nicht der Herr Mayer, der sich das mal eben ausgedacht hat, sondern da gab es einen Landesvorstandsbeschluss, der 19 zu 2 Stimmen ausgegangen ist. Also da hat man mit großer Mehrheit, haben da mehrere ein bisschen anders gerechnet. Dann kommt das zweite Argument, das war, sei keine sozialdemokratische Handschrift in dem Koalitionsvertrag, noch nicht mal neben den Zeilen. Also auch das ist überhaupt nicht valide, ne? Weil ich habe Ihnen ja gerade schon Beispiele genannt und da gibt es noch mehr. Dann kommt das Beispiel mit den Arbeitnehmerrechten. Irgendwo zwischen den Zeilen, still und leise, stand drin, dass die Gewerkschaften mit dem Erreichten zufrieden seien. Also dann kann es auch nicht so schlimm sein, weil ja da halt auch bestimmte Haltelinien eingezogen worden sind. Also Vergabegesetz soll nicht geschliffen werden. Die Tariftreue soll weiter eine Rolle spielen im öffentlichen Vergaben. Also das sind alles zentrale, wichtige gewerkschaftliche Punkte. Deswegen haben sich die Gewerkschaften auch nicht beschwert. Bildung, da war ich leider nicht drin. Und da haben wir natürlich so ein, ja, da sage ich wieder, das ist dann, da ist einem der BSW dann so richtig fremd, ne? Also diese Sache, keine Mobiltelefone und keine Tablets in der Grundschule, ne? Also, das muss ich ehrlich sagen, den Passus habe ich mir jetzt noch gar nicht endgültig durchgelesen. Das hätte ich eigentlich noch mal machen können heute. Aber was da jetzt genau drin steht, aber das mal generell zu verbannen, das halte ich für absurd. Also das,
ja, auch die Gemeinschaftsschule, sag ich mal, so ein sozialdemokratisches Kernprojekt, ja, die läuft jetzt so unter ferner Liefen.
Jein, also da haben wir allerdings schon in der letzten Koalition, als wir damals das Gemeinschaftsschulmodell eingeführt haben, haben wir quasi eine basisdemokratische Variante gewählt und haben gesagt, weil der berühmte Schulfrieden ja immer so leicht beschädigt wird, haben gesagt, das ist eine Entscheidung der Schulkonferenz, ne? Also das heißt von Lehrern, von Eltern und von den Schülervertretern, was sie für eine Schulform haben. Und die Gemeinschaftsschulen sind dadurch relativ beliebt geworden, also nicht nur, weil sie gut sind aus unserer sozialdemokratischen Sicht, sondern auch, weil sie oft auch Standorte gesichert haben. Und das war damals ein Kompromiss mit der CDU und der wird jetzt praktisch beibehalten. Also da wäre es jetzt komisch, wenn der sich ändert. Aber vielleicht nochmal zu den Mobiles oder den Tablets zurück. Also natürlich ist es nicht schön, wenn man mit dem Handy daddelt, im Unterricht schon gar nicht. Und dass man so im Unterricht Handys nicht benutzen sollte, das gilt aber vielleicht privat schon gar nicht. Also das gilt sicherlich nicht nur für die Grundschule. Aber dass man jetzt generell sagt, also auch keine Tablets. Also ich meine, man kann das schlimm finden. Und ich finde es persönlich auch schlimm, als Mutter schon erwachsener Töchter, wenn ich heute da irgendwelche Kinder sehe, die da in ihrem Kinderwagen sitzen und mit dem Kopfhörer und mit dem Tablet irgendwie ruhiggestellt werden oder in Restaurants oder in sonstigen Sachen mitgenommen werden. Also sowas finde ich auch furchtbar. Aber das Tablet ist sozusagen eine gesellschaftliche Wirklichkeit. Und da muss ich auch ganz früh schon den Umgang damit lernen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man also am Ende der Grundschule ja doch 10- bis 11-jährigen Kind dann immer noch nicht irgendwie Medienkompetenz vermitteln darf, das wäre ja wohl das Mindeste. Und dafür muss ich auch wissen, wie gehe ich mit solchen Dingern um und wo sind die Anwendungen, die mir auch helfen.
Also dann geben Sie der Kritik der Jusos zumindest zum Teil schon auch recht.
Naja, natürlich. Also, aber ich meine, jetzt haben Sie doch gerade gesagt, wir sollen uns verkriechen und uns erstmal erneuern, weil wir nur 6,1% haben und da können wir ja nicht, da können wir ja nicht 60% vom Koalitionsvertrag stellen. Ne? Ja. Aber ich meine halt trotzdem, dass es deswegen nicht gerechtfertigt ist in dieser gesellschaftlichen Lage, dass wir jetzt irgendwie die Deckliegestühle einnehmen. Also
aber nicht nur die Jusos, also haben ja Kritik geäußert. Beim jüngsten Parteitag gab es ja auch an anderer Stelle Kritik daran, dass es zum Beispiel wirklich ein strukturelles Problem innerhalb der SPD gibt, weil man in der Fläche kaum noch vertreten ist.
Ja, aber das weiß ich nicht.
Und ein Delegierter erzählte etwas, wie groß jetzt mittlerweile der Zuständigkeitsbereich seines Kreisverbandes ist und anstelle, dass sich die Landesebene dieser Probleme annehme, und sich um den Wiederaufbau der Partei kümmere, sei man damit beschäftigt, wie man in die nächste Regierung kommt.
Das ist doch Quatsch. Also das stimmt so nicht. Also ich bin selber Ortsvereinsvorsitzender in Sondershausen und wir haben immer noch knapp 80 Mitglieder. Das ist viel, ne? Und wir haben einfach eine lebendige Ortsvereinsarbeit und sowas kann man nicht von oben organisieren. Und die Partei kümmert sich natürlich schon die ganzen letzten Jahre bei gestiegenen Kosten und auch abnehmenden personellen Ressourcen, weil die Mitgliedschaft in Parteien einfach out ist. Also viele Menschen organisieren sich auch lieber partiell in irgendwelchen Bündnissen, die sich mit bestimmten Einzelfragen auseinandersetzen. Es ist nicht leicht, Parteimitglieder zu werben. Trotzdem, wo die Strukturen stimmen. Aber das ist doch nicht dadurch gemacht, dass dann irgendwie mal ein Landesvorsitzender zum Besuch kommt und winkt und sagt, hier, guck mal, SPD ist toll, tretet hier mal ein. Also da muss ich vor Ort, sag ich mal, auch mal ein Leben anbieten, ein Parteileben. Und dann funktioniert das in Sondershausen, in Anführungszeichen, meinem Ortsverein. Außer, dass ich da immer vergeblich darauf warte, dass mal die Jusos putschen kommen, weil ich wollte meinen Vorstand schon lange abgeben, weil ich Aber das will keiner machen. Sauber, mach du
es
mal weiter.
Ja, gut, ja, vielleicht hören die Jusos ja den Podcast, dann werden sie demnächst.
Ja, ja, dann hoffe ich das mal. aber wie gesagt, und dieses immer, das ist eine, ist das Widerspruch zum anderen. Ne? Und ich will auch mal sagen, gerade auch wenn die SPD weiter irgendwie wahrnehmbar sein will, und dann brauche ich nicht nur Strukturen vielleicht in den Ortsvereinen, das natürlich das Wichtigste ist, weil wir sind ja keine zentralistische Partei, sondern eine von oben nach nicht von oben nach unten, sondern unten nach oben, sondern ich brauche auch Strukturen, auch hauptamtliche Strukturen, und das ist ein Unterschied, ob ich jetzt hier in der Landespolitik künftig mit den 6 verbliebenen Abgeordneten auftreten kann, hauptamtlich, oder mit 10 Leuten. Also warum 10? Wir kriegen jetzt nicht über Nacht 4 Ministerien, aber die Minister und Ministerinnen, die haben ja auch noch Staatssekretärinnen, Staatssekretäre, das sind 10, das sind fast doppelt so viele. Das hat auch was mit Wahrnehmbarkeit zu tun und nicht nur mit irgendwie angeblichem Lust auf Dienstwagenfahrten oder so.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, von oben nach unten, und haben den Landesvorsitzenden Herrn Mayer, Georg Mayer, quasi Gespräch gebracht. Was sagen Sie eigentlich zu dem schwachen Wahlergebnis von Herrn Mayer?
Naja, das ist ja nun quasi Kalkül. Also die Jusos haben ja auch eine Kampagne angekündigt gegen die Koalition, und dann haben andere gesagt, ja, wir müssen jetzt unseren Vorsitzenden stärken, damit er quasi in dieser Koalition halt auch besonders gut rüberkommt. Und wenn ich keine Koalition will, dann wähle ich halt den Landesvorsitzenden nicht. Also es ist das Einfache.
Aber dann ist das schon ein klarer Ausdruck für die Zerrissenheit der Thüringer SPD, oder?
Ja, was heißt Zerrissenheit? Also ich bin doch schon 50 Jahre in der SPD. Sie haben ja betont, dass ich mit 16 eingetreten bin. Und natürlich habe ich doch auch mit meiner Partei immer rumgestritten. Und das gehört doch zur lebendigen Demokratie dazu. Aber dass wir uns jetzt zerreißen und uns zerroppen, da findet ja auch gerade ein Generationenwechsel statt bei den Jusos. Das sind neue Leute, die wollen auch ins Gespräch kommen und wollen auch vielleicht mal später, sagen wir mal, übergangsloser vielleicht selber auch Mandate kriegen, ohne auf Alt-Jusos zu stoßen. Könnte ja auch sein. Also gibt's viele Motive, da mal jetzt einen Schnitt zu machen. Und man kann die Frage, wie gesagt, mit der Koalition auch grundsätzlich diskutieren. Weil, wie gesagt, das Thema Migration tut mir weh. Und die eine Frage, die Sie jetzt noch gar nicht genannt haben, das wundert mich, aber die spreche ich jetzt von selber an, ne? Hätten wir nicht als SPD, das ist ja auch so eine Juso-Erzählung, hätten wir da nicht Druck ausüben müssen, dass jetzt endlich der Vogt auf die Linken zugeht, ne? Und ist das nicht sozusagen unsere Aufgabe, quasi jetzt die Sachwalterin der Linken zu sein und zu sagen, hier, du musst die nehmen und dann hast du auch eine Mehrheit, ne?
Jetzt haben Sie die Frage selber gestellt, beantworten
ja.
Sie sie auch?
Dann beantworte ich die, das ist nicht unsere Sache, weil dazu braucht es den Vogt, ne? Und wenn er das nicht macht, dann werden wir ihn dazu nicht zwingen, und dann bedeutet das trotzdem, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Also ich bin immer noch der Meinung, es gibt eine hohe gesellschaftliche Verantwortung. Ich bin weder rechts noch irgendwie sonst irgendwie verstaubt, hoffe ich jedenfalls, und habe in der vorletzten Bundesregierung auch gegen diese große Koalition wirklich bitter auch gekämpft und war auch auf dem Parteitag Seite an Seite mit den Jusos massiv dagegen. Erstaunlicherweise ist dann der Herr Scholz aus dieser Koalition als Sieger herausgegangen, was vorher keiner gedacht hat, aber wir sind jetzt halt in der Situation, wo wir nicht sagen können, ja, wenn es wir nicht sind, gibt es eine demokratische Alternative, weil die sich faktisch eben so nicht auftut. Und da muss die CDU dazulernen, und ich hoffe, das wird sie auch, weil wenn es jetzt zu welchem Bündnis auch immer kommt, dann wird es ohne die Linken ja sowieso nicht gehen. Es sei denn, man schielt wieder auf die AfD. Ne?
Und genau, weil sie es ansprechen. Es wird ohne die Linken überhaupt nicht gehen.
Ja,
und die CDU hat aber schon gesagt, mit den Linken machen wir nichts. Die CDU hat ja auch.
Aber da sind wir doch auch quasi als Mittler gefragt, und das ist dann wieder hier die Langweilerrolle.
Auch immer, aber wird das funktionieren? Und dann haben Sie da diesen prälegislativen
Konsultationsmechanismus.
Können wir das kurz nochmal erklären für alle Hörer?
Übrigens, an der Stelle will ich auch nochmal sagen, weil die Jusos immer sagen, der Mayer, also könnte angeblich nicht zählen, aber wie gesagt, es wäre dann der gesamte Vorstand gewesen. Das hat in der letzten Legislatur ja auch keinen gestört.
44 von 88 ist nun mal nicht die
Mehrheit. Ja, aber wir haben eine Minderheitsregierung gehabt jetzt die letzten 4 Jahre. Das hat nicht immer gut funktioniert, und da haben die Jusos auch nicht gesagt, jetzt geht in die Opposition, ihr habt keine Mehrheit. Ja. Ich will noch mal sagen, ist alles ein bisschen von der Motivation ein bisschen durchwachsen. So
ja, die Jusos haben das aber durchaus auch da Kritik geübt. Ne? Also natürlich war es eine eher links geprägte Regierung, da sind die Jusos natürlich zahmer von per se. Dass man jetzt daran Kritik übt, ist eigentlich, liegt in der Natur der Sache eines SPD-Nachwuchs.
Ja, aber das war eine Minderheitsregierung. Und also dieses PAD ist schon mal mehr als, als, als wenig.
Aber Sie sagen, die SPD, das betont ja auch Ihr Landesvorsitzender immer, die SPD wird die Brücke zur Linken sein, dass dann wirklich auch eine Mehrheit gefunden werden kann für Gesetze, für andere Initiativen.
Also Brücke ist vielleicht das falsche Wort, das hört sich da immer so an, wieder vielleicht auch wieder so ein bisschen altväterlich. Ne? Also ich verwende da eher ein anderes Wort. Ich glaube, dass wir quasi diejenigen sind, hoffe ich, werden zu können in der Koalition, die quasi auch vom BSW und der CDU das immer abfordert, dass wir den wirklich die Zusammenarbeit mit den Linken suchen, dass wir dort die Zustimmung suchen. Und da ist für mich eigentlich auch der wichtigste Passus in dem Koalitionsvertrag, den wir noch nicht erörtert haben, ist der allerletzte, ne, wo eben die Grundsätze der Zusammenarbeit drin stehen. Und da steht ja eben auch klar drin, es soll keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Das ist wichtig, weil, wie gesagt, ich sag mal, beim BSW einige so ein bisschen aus Naivität stolpern da so rein. Und bei der CDU möchte ich ja auch mal ein bisschen böse sein. Da gibt es den einen oder anderen in der Fraktion, dem ich auch durchaus zugetraut hätte oder zutrauen würde, zu sagen, auch warum eigentlich nicht mit der AfD? Und das sind dann ganz wichtige Sachen. Also keine Zusammenarbeit mit der AfD und nur in der Frage, da wo die Sperrminorität uns irgendwelche Zugeständnisse dann abverlangt, dass das dann aber wiederum eben in der Koalition besprochen wird. Und das sollte dann auch dann wichtig sein, damit man den Einfluss der AfD so klein wie möglich hält. Das finde ich für mich auch einen ganz, ganz wichtigen Passus. Der wäre so auch nicht da drin, wenn wir nicht da in der Verhandlung gesessen hätten.
Wenn es denn zu einer Regierung kommen sollte und die SPD eine Handschrift hinterlassen will, welche Ministerien sollte sie besetzen, Ihrer Meinung nach?
Naja, also das haben wir ja auch diskutiert und haben gesagt, wir brauchen sozusagen mindestens ein, in Anführungszeichen, sozialdemokratisches Ressort zurück. Sowas gibt es natürlich nicht, aber eins, was quasi unsere Themen besetzt, und da bietet sich jetzt einfach Soziales und Arbeit und Gesundheit und Familie und das alles an. Weil das hatten wir ja auch schon mal in der letzten CDU-SPD-Koalition. Da war Frau Taubert, hat dieses Ministeramt ganz gut ausgeübt, und das sind unsere Themen, und da könnten wir auch, wenn wir das bekommen könnten, im Vollzug, wie man immer so schön sagt, regierungstechnisch auch doch die ein oder andere größere Wohltat unterbringen. Also das wäre uns wichtig, dass wir da wieder Ansprechpartner sind und nicht nur so, sagen wir so, Technikministerien bekommen.
Ja, und das wäre ein Ministerium von zwei, Sie dürfen ja zwei.
Ja, also das andere, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich weiß, das darf ich jetzt, glaube ich, mal hier so ausplaudern, also das ich glaube, dass Georg Mayer wirklich ein guter Innenminister bisher ist, ne, und dass er aber jetzt auch nicht so scharf ist, so für so eine Migrationspolitik verhaftet zu werden, die wir im O-Ton so gar nicht wollen, ne, und dass wir uns deswegen vorstellen könnten. Aber ich bin jetzt, sage immer wir, dabei das bin ich eigentlich draußen, ne, dass daran anderes Ressort dann
als welches zweites. Ja, aber Sie können ja ganz frei von der Leber sprechen, welches Ministerium.
Naja, ich weiß das nicht, wie da verhandelt wird. Also da bin ich jetzt wirklich nicht beteiligt.
Natürlich nicht, deswegen, aber ich würde Sie jetzt fragen.
Ich hätte es schöner gefunden, wenn man jetzt quasi schon parallel auch mit dem Koalitionsvertrag auch unseren Mitgliedern anbieten kann, welche Ressorts sind das. Und ich sag mal, nach dem, was ich, dann bin ich doch genauso draußen, wie Sie im Moment höre, scheint das mit dem Sozialministerium durchaus realistisch zu sein. Das zweite, das weiß ich nicht. Und da müsste ich jetzt fantasieren. Also ich hätte mir das positiver vorstellen können, wenn wir das jetzt schon wüssten. Und jetzt soll es aber auch gerade so im Interesse der CDU gelegen haben, das noch nicht so genau festzulegen. Also Herr Vogt hat ja eine sehr breite Kompetenz- oder Regierungsmannschaft aufgestellt, und das ist immer ein Problem, wenn man sowas macht, hätte ich schon sagen können, dass sich dann sehr viele Leute Hoffnungen machen, und wenn man die dann zu früh klar macht, wer da was wird und wer was nicht, dann hat man möglicherweise Angst, dass der oder die dann vielleicht dann mal so als Heckenschütze bei der MP-Wahl auftritt.
Ja gut, aber mit Blick auf die Stimmung gerade, die bei der SPD herrscht, könnte man auch sagen, wenn man vielleicht jetzt wüsste, dass die SPD sich für Ministerien hätte entscheiden müssen, die gar nicht so sozialdemokratischen Handschrift entsprechen, könnte es ja auch bei der Mitgliederbefragung vielleicht knapper werden.
Deswegen habe ich mir auch gesagt, ich hätte es mir gewünscht. Also wir als SPD.
Nein, ich meine, aber wenn man es jetzt schon wüsste, und jetzt das sind vielleicht Ministerien dabei, die den Mitgliedern nicht so gefallen, dann würde man sagen, ach, jetzt haben die sich auch noch für das und das breitschlagen lassen, und die Mitglieder würden eher den Koalitionsvertrag deswegen ablehnen. Könnte ja auch passieren. Also weil Sie es gerade so auf die CDU geschoben haben.
Ja, ich habe ja gesagt am Anfang, dass es auch für unsere Mitglieder schöner wäre, wenn wir es schon wüssten. Und ich habe dann nur erklärt, warum es noch nicht verhandelt wurde. Das war sozusagen der zweite Teil.
Aber ich glaube, es ist gar nicht so, wahrscheinlich gar nicht so unklug, wenn Ihres Mitglieder es auch noch nicht wissen. Aber vielleicht sind wir da auch unterschiedlich.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich
kommt auf die Ministerin drauf an wahrscheinlich.
Ja. Was mich noch interessieren würde, wäre... Es sind ja zwei Namen im Spiel, die dann Ministerien übernehmen könnten, nämlich Franziska Schenk und natürlich der...
Katharina Schenk
heißt. Entschuldigung, genau. Gut, dass Sie mich erinnern. Ja. Das eine war, glaube ich, eine Eisschnellläuferin.
Wir haben gar keine Franziska bei uns.
Aber es ist eine Eisschnellläuferin, ne? Ja, der Kollege hinter der Kamera nickt. aber stimmt, auf jeden Fall war der Name falsch, Katharina Schenk und Georg Mayer. Und sollten die beiden... was ja nicht ganz unwichtig ist für die parlamentarische Arbeit, Ministerin und Minister werden. Sollten Sie Ihr Landtagsmandat dann abgeben, Ihrer Meinung nach?
Ja, also wir haben ja da Parteibeschlüsse dazu und das wird schon erwartet. Und das finde ich auch richtig, wenn Sie das dann machen, ob Sie es dann gleich am gleichen Tag tun oder eine Woche später. Das ist jetzt eigentlich egal, aber gerade wenn wir so eine kleine Fraktion nur noch sind, da wird jeder für parlamentarische Arbeit gebraucht und da kann man, ein Minister kann ja nicht gleichzeitig in irgendwelchen Fachausschüssen sitzen oder eine Ministerin und das ist dann... Es wäre eine harte Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit der Landtagsfraktion und würde ja auch den Wunsch, den ich habe und denke ich auch die Mitglieder, die sich für diese Koalition entscheiden, dass wir quasi mit mehr Menschen auch hauptamtlich quasi repräsentieren und nicht nur repräsentieren, sondern uns auch einsetzen können. Ne? Und das, wie gesagt, also unser Platz ist nicht auf den Deckliegestühlen und das möchte ich auch den Jusos nochmal zurufen. Die haben gestern Die Afro-Jusos haben so eine nette kleine Karikatur eingestellt. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Ne? So ein kleines Männchen, das sagt dann, wenn ich merke, dass diese Koalition die Brombeere keine Mehrheit hat und ich als Chill-Freak oder was da steht, ne, dann möchte ich chillen. Also wir haben keine Zeit zum Chillen. Also da möchte ich mal sagen, wir sind nicht dafür da, dass wir jetzt im Deckliegestuhl sitzen und gucken, ob die Demokratie untergeht oder nicht und uns nebenbei zur Fußpflege begeben, weil wir uns erneuern wollen. Das ist nicht die Zeit, wirklich nicht, ne?
Also keine Fußpflege für die SPD.
Nee, ist jetzt nicht die Zeit. Ne? Und wenn wir dann bald draufgehen, dann sind wir eben bald draufgegangen. Aber das ist der Versuch, quasi die Demokratie nochmal zu retten. Also unpathetischer geht es aus meiner Sicht wirklich nicht. Also ich meine das ganz ernst.
Ne? Mit Füßen haben Sie es so ein bisschen. Ne? Erst Fußbodenheizung, jetzt
Ach so.
Fußpflege.
Also das ist, jetzt ist es im Winter, da sind aber die Füße kalt.
Vielleicht. Sie stehen auf Listenplatz 8 und würden nachrücken. Mhm. Wenn Mandat frei werden sollte, würden Sie es annehmen?
Selbstverständlich. Also deswegen habe ich ja auch nochmal kandidiert und also die Bereiche da, in denen ich bisher engagiert war, die sind im Moment, also sagen jetzt die schon da sind, es wäre schön, wenn du da wieder auch wieder mitmachen könntest.
Frau Marx, wir kommen so langsam zum Schluss und deswegen vielleicht noch die Frage angesichts dessen, was wir gerade besprochen haben. Wie hoch sind aus Ihrer Sicht die Chancen, erfolgreich bei der Bundestagswahl abzuschneiden?
Naja, also erstmal nicht so tolle. Aber das ist vielleicht gar eine ganz tolle Frage sogar von Ihnen, weil da kann man mal die Schnelllebigkeit der Politik sehen. Ne? Weil der Scholz hat ja damals unerwartet die Wahl plötzlich gewonnen. Wir sind ja da auch als Nobody gestartet.
Das lag ja nicht an
und das
Scholz,
lag natürlich nicht am Scholz, sondern das lag am Laschet. Ne? Weil das weiß ich auch, da habe ich auch Wahlkampf gemacht, also unterstützend für unsere Kandidaten. Und dann sind die immer an den Infostand gekommen und haben gesagt, den Laschet wählen wir nicht. Das war das Erste. Und dann haben sie gesagt, wir haben noch nie SPD gewählt, haben sie mal ein Programm. Und dann haben wir sonst so viel Programme verteilt wie nie, weil sonst die Leute, das ist ja immer, ist nur für Schulklassen, werden die irgendwie abgefragt. Und und jetzt ist aber eben halt die Frage, ob der März eigentlich wirklich den Frühling bringt, auch wenn er März heißt. Ne? Und das wird nochmal eine spannende Debatte. Auf der anderen Seite hat BSW ein bisschen Federn gelassen. Und deswegen wird es noch mal spannend. Also ich weiß.
Was halten Sie denn eigentlich von Herrn Scholz?
Also, weil ich ja schon so alt bin, ne, und 50 Jahre in der SPD bin, kenne ich den auch schon urlange, weil ich auch recht jung als Juso übrigens immer frech war und habe mich auch immer für irgendwelche Sachen beworben, auch der Delegiertenmandat und war auf diesen ganzen Parteitagen. Und der Scholz ist so, wie er immer war. Man kann den doof finden oder klasse, das ist egal. Der hat sich aber überhaupt nicht verändert. Ne? Der ist immer so gewesen. So pragmatisch, so leise, so ruhige Hand mache ich jetzt, ne, so. Und das, das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Was ich an dem Scholz mag, ist, dass er sich überhaupt nicht verändert hat. Dass er nicht versucht hat, immer der zu sein, der irgendwie gerade gefragt wurde. das wird uns möglicherweise jetzt auch wird nicht so gut für uns ausgehen, aber das ist auch irgendwie so ein bisschen ein Zeichen von Seriosität, ne?
Ja, das mag stimmen, aber jetzt.
Aber die kostet einem natürlich Kopf, ne? Und in unserer schnelllebigen Mediengesellschaft sagen die, um Gottes Willen, sagen sie dann jetzt, oder denken sie, ne? Warum habt ihr jetzt nicht hier irgendeinen super hypen Typen? Aber das kann ja eben auch schief gehen. Da hatten wir ja mal den Martin Schulz.
Und ja, was heißt hypen Typen? Also die Umfragen besagen ja, Herr Scholz ist von den Spitzenpolitikern der unbeliebteste,
ja.
Herr Pistorius der beliebteste.
Na
hätte
ja.
man auf die Idee kommen können, dass vielleicht Herr Pistorius mehr Chancen hat, oder nicht?
Nein, natürlich. Und das hätte ich auch persönlich, hätte ich da durchaus meine Freude dran gehabt, weil den kenne ich auch schon länger. Und auf der anderen Seite, er hat es jetzt halt gesagt, dass er es nicht machen will, warum auch immer. Aber wenn er es gemacht hätte, also das ist mir im Wahlkampf ganz oft jetzt im Landtagswahlkampf auf die Füße auch gefallen oder gelegt worden. Also als dann die kamen und sagen, ja, SPD, eigentlich mögen wir euch, aber ihr seid keine Friedenspartei mehr. Das Pistorius hat ja dieses Wort gesagt, die Bundeswehr müsse wieder kriegstüchtig werden. Ne? Und das ist also, das haben die Leute also hier in Thüringen gar nicht gerne gehört. Ne? Und das kann ich auch verstehen. Ne? Und das, ich sag mal, wenn jetzt Pistorius doch angetreten wäre, dann hätte man da sicherlich auch da wieder eine Kampagne quasi gegen ihn führen können. Ob da nicht viel zu militaristisch ist und dann hätten wir da wieder. Also ich bin da, wir sind aber als SPD immer noch eine Mitgliederpartei, also das kandidiert dann nicht nur Herr Scholz, klar, der steht dann vorne dran, da sind auch noch andere. Ich persönlich bin sehr traurig, dass der Kevin Kühnert nicht mehr da ist als Gesicht von uns. Ich glaube, das schwächt uns auch nochmal erheblich. Ja,
aus persönlichen Gründen.
Ja, ne, aus gesundheitlichen Gründen hat er sich voll aus dem Geschäft rausgenommen und das. Deswegen kommt es jetzt so ein bisschen alles zur Unzeit, aber dann ist es halt, wie es ist.
Ist die SPD in Thüringen eigentlich gut aufgestellt für einen Bundeswahlkampf?
Ja, ich meine, es ist für uns auch überraschend, dass es so schnell kommt. Leider müssen wir ja aus den von Ihnen schon angesprochenen Gründen damit rechnen. Es wird nicht unbedingt mehr werden. Dann wird es sicherlich dann auch mit den Kandidaten, die nochmal antreten, werden sicherlich auch nicht mehr Chancen unbedingt haben. Also Frank Ulrich tritt ja nicht mehr an, die vier anderen, die im Moment im Bundestag sind, schon. Aber ich kann jetzt mal verraten, dass wir gerade noch auf der Suche sind im Nordbereich, auch nach einem Kandidaten oder nach einer Kandidatin.
Also auch hier nochmal den Aufruf nach draußen,
ja,
wenn noch jemand Lust hat.
Ja, wir haben ja auch unsere, wir hatten ja auch eigentlich überall Landtagskandidaten, haben das da vielleicht abgefragt, vielleicht ist ja auch, aber das schon überholt und vielleicht ist ja gestern einer gefunden worden, aber da haben wir jetzt zum Beispiel in dem großen Nordwahlkreis. Das ist
also
ja dann,
es reißt sich gerade niemand bei Ihnen darum,
ja,
im Nordwahlkreis zumindest anzutreten?
Ja, weil das ist, sag ich mal, wenn man weiß, es ist nur Schaulaufen. Ne? Aber ich meine, man müsste es trotzdem machen. Ne? Das ist eben auch wichtig in der Politik. Und das ist eben was, das kann ich von oben halt auch nicht verordnen. Ne? Muss ich jemand finden, der glaubwürdig da eben da durch die Straßen läuft und da seine Flyer verteilt. Das wird auch gerade von der SPD mehr als von anderen Parteien erwartet, dass wir quasi das demokratische Bodenpersonal bei uns auch da ist. Und
also das Gesicht wahren, obwohl es keine Chancen gibt.
Was heißt Gesicht wahren? Also man leistet ja Überzeugungsarbeit, man ist dann im Zweifel auch nochmal vielleicht Nachrücker und dann irgendwas ändert sich wieder. Also wir sind als SPD, also ich sage jetzt mal, wir werden die Wahl nicht gewinnen, ja. Hätte sie auch alles andere, hätte sie gewundert, aber wir sind eigentlich eine Wahlkampfpartei. Also wir haben eigentlich immer in Wahlkämpfen, also in Bundestagswahlkämpfen speziell, Landtag hat es ja meistens nicht geklappt, haben wir uns immer relativ weit hochgeschafft. Und wir waren eigentlich auch in Thüringen die ganze Zeit recht stabil bei 10% in den Umfragen und wir haben eigentlich erst angefangen, so richtig zu schrumpfen, als halt BSW aufgekommen ist. Ne? Weil das, was die Katja Wolf mir auch nochmal persönlich gesagt hatte und was die wirklich wollte, der AfD-Stimmen wegzunehmen, das hat ja so primär nicht funktioniert. Ne? Sie hat ihre eigene Ex-Partei zerlegt und auch bei allen anderen demokratischen Parteien ordentlich Leute abgeholt. Ist so.
Aber es scheint jetzt ja ein bisschen zu schrumpfen, zumindest in den Bundestagswahlumfragen.
Naja, es hat doch ein bisschen befremdlich geworden, wie stark sich da Sarah Wagenknecht eingemischt hat und hat hier den Thüringer Leuten hier praktisch unbekannte Genossen da oder neue Parteifreunde, Genossen heißen die ja, glaube ich, nicht mehr bei denen, zugewichtelt da in der letzten Vollversammlung. Aber jetzt dürfen sie ja nachbenennen und alle sind dann gespannt. Die machen ja eigentlich auch eine Art Mitgliederbefragung, wenn man so will, nämlich eine Vollversammlung als Parteitag. Wer und wie da alle kommen. Also es kann ja auch noch eine Überraschung geben.
Da kann es auch
Wir sind auch in Thüringen.
Das stimmt. Wir sind in Thüringen, das ist ein schönes Schlusswort. Frau Marx, vielen Dank für das Gespräch und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was Sie gar nicht sehen können, ist, dass nämlich Frau Marx ein auch optisches Bekenntnis zur Brombeere heute abgegeben hat und in einem brombeerfarbenen Outfit heute hier ist.
Aus Spaß, aber es ist schon zwei Jahre alt.
vielen Dank Ihnen und euch fürs Zuhören. Das war wieder eine Folge Reden wir über Thüringen, der politische Podcast der Thüringer Funke Zeitung mit meiner Kollegin Helena Vogel.
Vielen Dank, Frau Marx, fürs Dasein, fürs
Reden. Ja, vielen Dank Ihnen, es hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal.
You've worked hard to build your brand, so I settle for one-size-all-fits branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
88% of the workweek is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.